Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Ansichten der Natur, Teil 4. Wolfgang Büttner liest Alexander von Humboldt. Aus den lateinamerikanischen Reiseberichten der Jahre 1799 bis 1804.
Besonders beeindruckten Humboldt die Relikte der alten Inka-Hochkulturen, die von den spanischen Eroberern zum Teil mutwillig zerstört oder als Steinbrüche für neue Bauvorhaben verwendet worden waren. Humboldts große, in Paris veröffentlichte Auswertung der Andenreise in 36 Bänden enthält zahlreiche prächtige Darstellungen von Kalendersteinen, Statuen und geheimnisvollen Hieroglyphen, die er vorgefunden und abgezeichnet hatte. Für Humboldt stehen diese Kunstwerke und die Ingenieurleistungen der Inkas auf einer Stufe mit den Werken der antiken europäischen Kulturen, ja, sie scheinen ihm teilweise sogar überlegen zu sein. Mit dieser Einschätzung erweiterte er den kulturellen Horizont der Europäer nachhaltig.
Wenn man ein volles Jahr lang auf dem Rücken der Andenkette verweilt hat, so freut man sich, durch das mildere Klima der Chinawälder von Loja allmählich in die Ebenen des oberen Amazonenstroms, eine unbekannte Welt reich an herrlichen Pflanzengestalten, herabzusteigen. Der ernste Eindruck, welchen die Wildnisse der Kordilleren hervorrufen, wird auf eine merkwürdige und unerwartete Weise dadurch vermehrt, dass gerade noch in ihnen bewunderungswürdige Reste von der Kunststraße der Inkas, von dem Riesenwerke, sich erhalten haben, durch welches auf einer Länge von fast 2000 Kilometern alle Provinzen des Reichs in Verbindung gesetzt waren. Stellenweise, meist in gleichen Entfernungen, finden sich aus wohlbehauenen Quadersteinen aufgeführte Wohnhäuser, eine Art Karawansereien. Einige sind festungsartig umgeben, andere zu Bädern mit Zuleitung von warmem Wasser eingerichtet, die größeren für die Familie des Herrschers selbst bestimmt. Ich hatte bereits am Fuß des Vulkans Cotopaxi bei Callio solche wohlerhaltenen Gebäude mit Sorgfalt gemessen und gezeichnet. Auf dem Andenpass zwischen Alawisu und Loja, den man den Paramo de la Suay nennt, 4662 Meter über dem Meere, also ein vielbesuchter Weg über die Ladera de Cadlut, fast in der Höhe des Mont Blanc, hatten wir in der Hochebene del Puglial große Mühe, unsere schwer belasteten Maultiere durch den sumpfigen Boden durchzuführen, während neben uns auf einer Strecke von mehr als einer deutschen Meile unsere Augen ununterbrochen auf die großartigen Reste der 6,5 Meter breiten Inka-Straße geheftet waren. Sie hatte einen tiefen Unterbau und war mit wohlbehauenem, schwarzbraunem Trappporphyr gepflastert. Was ich von römischen Kunststraßen in Italien, dem südlichen Frankreich und Spanien gesehen, war nicht imposanter als diese Werke der alten Peruaner. Dazu finden sich diese in der Höhe von fast 4000 Metern. Noch herrlichere Trümmer der altperuanischen Kunststraßen haben wir auf dem Wege zwischen Loja und dem Amazonasstrome bei den Bädern des Inkas auf dem Paramo de Chulucanas gesehen. Von den zwei Systemen gepflasterter, mit Plattensteinen belegter, bisweilen sogar mit zementierten Kieseln überzogener Kunststraßen gingen die einen durch die weite und dürre Ebene zwischen dem Meeresufer und der Andenkette, die anderen auf dem Rücken der Kordilleren selbst. Meilensteine gaben oft die Entfernungen in gleichen Abständen an. Steinerne, hölzerne oder Seilbrücken führten über Bäche und Abgründe, Wasserleitungen zu den Raststätten und festen Burgen. Beide Systeme von Kunststraßen waren nach dem Zentralpunkte Cusco, dem Sitz des Großen Reiches, gerichtet. Da die Peruaner sich keines Fuhrwerkes bedienten, die Kunststraßen nur für Truppenmarsch, Lastträger und Scharen leichtbepackter Lamas bestimmt waren, so findet man sie, bei der großen Steilheit des Gebirges, hier und da durch lange Reihen von Stufen unterbrochen, auf denen Ruheplätze angebracht sind. Francisco Pizarro und Diego Almagro, die sich mit so vielem Vorteil auf ihren weiten Herzügen der Militärstraßen der Inkas bedienten, fanden für die spanische Reiterei eine besondere Schwierigkeit da, wo Stufen und Treppen die Kunststraße unterbrachen. Das Hindernis war umso größer, als die Spanier sich im Anfang der Conquista bloß der Pferde, nicht der bedächtigen, im Gebirge jeden Fußtritt gleichsam überdenkenden Maultiere bedienten. Erst später kam der Gebrauch der Maultiere in der Reiterei auf. Sarmiento, der die Inka-Straßen noch in ihrer ganzen Erhaltung sah, fragt, wie ein Volk ohne Gebrauch des Eisens in hohen Felsgegenden so prachtvolle Werke von Cusco nach Quito und von Cusco nach der Küste von Chile habe vollenden können. Kaiser Karl, setzte er hinzu, würde mit aller seiner Macht nicht einen Teil dessen schaffen, was das wohl eingerichtete Regiment der Inkas über die gehorchenden Volksstämme vermochte. Wo durch Gestaltung des Bodens die Natur dem Menschen großartige Hindernisse zu überwinden darbietet, wächst bei unternehmenden Volksstämmen mit dem Mut auch die Kraft. Unter dem despotischen Zentralisationssystem der Inka-Herrschaft waren Sicherheit und Schnelligkeit der Kommunikation, besonders der Truppenbewegung, ein wichtiges Regierungsbedürfnis. Daher die Anlage von Kunststraßen und von sehr vervollkommneten Posteinrichtungen. Welche Zeit erforderlich gewesen ist, um die peruanischen Kunststraßen zu schaffen, ist schwer zu entscheiden. Die großen Werke im nördlichen Teil des Inka-Reichs, auf dem Hochlande von Quito, müssen allerdings in weniger als 30 oder 35 Jahren vollendet worden sein. In der kurzen Epoche, welche zwischen die Besiegung des Herrschers von Quito und den Tod des Inka Huayana Capac fällt, während über dem Alter der südlichen, eigentlich peruanischen Kunststraßen ein tiefes Dunkel herrscht. Trotz der großen Bewunderung, welche die ersten Konquistadoren den Kunststraßen und Wasserleitungen der Peruaner gezollt haben, sind die einen und die anderen nicht bloß nicht unterhalten, sondern mutwillig zerstört worden. Schneller noch, Unfruchtbarkeit durch Wassermangel erzeugend in dem Litoral, um schön behauene Steine zu neuen Bauten anzuwenden, als auf dem Rücken der Andenkette oder in den tiefen spaltartigen Gebirgstälern, von welchen die Kette durchschnitten wird. Wir waren gezwungen, in den letzten langen Tagesreisen von den Zenitfelsen von Zahulaca bis zu dem versteinerungsreichen Tale von San Felipe, den Rio de Huancabamba, welcher sich in den Amazonenstrom ergießt, wegen seiner vielen Krümmungen 27 Mal zu durchwaten. Der kleine, kaum 40 Meter breite Gießbach war so reißend, dass unsere schwer beladenen Maultiere oft Gefahr liefen, fortgerissen zu werden. Sie trugen unsere Manuskripte, unsere getrockneten Pflanzen, alles, was wir seit einem Jahre gesammelt hatten. Man harret dann am jenseitigen Ufer mit unbehaglicher Stimmung, bis der lange Zug von 18 bis 20 Lasttieren der Gefahr entgangen ist. Derselbe Rio de Huancabamba wird in seinem unteren Laufe, da wo er viele Wasserfälle hat, auf eine recht sonderbare Weise zur Korrespondenz mit der Südseeküste benutzt. Um die wenigen Briefe, welche von Trujillo aus für die Provinz Jaén de Bracamoros bestimmt sind, schneller zu befördern, bedient man sich eines schwimmenden Postboten. Man nennt ihn im Lande El Correo Quenada. In 2 Tagen schwimmt der Postbote, gewöhnlich ein junger Indianer, von Pomahuaca bis Tomependa, erst auf dem Rio de Huancabamba und dann auf dem Amazonastrome. Er legt die wenigen Briefe, die ihm anvertraut werden, sorgfältig in ein weites baumwollenes Tuch, das er turbanartig sich um den Kopf wickelt. Bei den Wasserfällen verlässt er den Fluss und umgeht sie durch das nahe Gebüsch. Damit er von dem langen Schwimmen weniger ermüde, umfasst er oft mit einem Arm einen Bolzen von leichtem Balsaholze. Auch wird der Schwimmende bisweilen von einem Freunde als Gesellschafter begleitet. Für den Proviant brauchen beide nicht zu sorgen, da sie in den zerstreuten, reichlich mit Fruchtbäumen umgebenen Hütten der schönen Huertas de Pucara und Cavico überall gastliche Aufnahme finden. Der Fluss ist glücklicherweise frei von Krokodilen. Sie werden auch in dem oberen Laufe des Amazonasstromes erst unterhalb der Katarakte von Mayasi angetroffen. Das träge Untier liebt die ruhigeren Wasser. Nach meiner Messung hat der Rio de Chamaya von der Furt Paso de Pucara bis zu seiner Einmündung in den Amazonasstrom unter dem Dorfe Choros in der kleinen Entfernung von 96 Kilometern nicht weniger als 534 Meter Gefälle. Der Gouverneur der Provinz hat mir versichert, dass auf dieser sonderbaren Wasserpost selten Briefe benetzt oder verloren werden. Ich habe in der Tat selbst bald nach meiner Rückkunft aus Mexiko in Paris auf diesem Wege Briefe aus Tomependa erhalten. In Chamaya fanden wir Flöße in Bereitschaft, die uns bis Tomependa führen sollten. Von dem einsamen, mit Lamaherden umgebenen Meierhofe Montan stiegen wir weiter nach Süden an dem östlichen Abhange der Kordilleren hinan und gelangten in eine Hochebene, in welcher uns der Silberberg Gualgayoc, der Hauptsitz der weitberufenen Gruben von Chota, bei einbrechender Nacht einen wunderbaren Anblick gewährte. Der Cerro de Gualgayoc, durch ein tiefes, kluftartiges Tal vom Kalkberge Cormolache getrennt, ist eine isolierte Hornsteinklippe, von zahllosen, oft zusammenscharenden Silbergängen durchsetzt, gegen Nord und West tief, fast senkrecht abgestürzt. Die höchsten Gruben liegen 460 Meter über der Sohle des Stollens Socabón de Esponachi. Der Umriss des Berges ist durch unzählige Turm- und pyramidenähnliche Spitzen und Zacken unterbrochen. Der Silberberg Gualgayoc ist nicht bloß zu seiner größten Höhe von vielen hundert nach allen Seiten angesetzten Stollen durchlöchert, selbst die Masse des kieselartigen Gesteins bietet natürliche Spaltöffnungen dar, durch welche das in dieser Gebirgshöhe sehr dunkelblaue Himmelsgewölbe dem am Fuß des Berges stehenden Beobachter sichtbar wird. Die Sonderbarkeit eines solchen Anblicks wird noch durch viele kleine Stollhäuser und Menschenwohnungen vermehrt, die an dem Abhange des festungsartigen Berges da nesterartig hangen, wo eine kleine Bodenfläche es irgend erlaubt hat. Die Bergleute tragen die Erze auf steilen, gefährlichen Fußpfaden in Körben zu den Verhüttungswerkstätten hinab. In dieser vegetationslosen Einöde lebten 3.000 bis 4.000 Menschen, denen alle Lebensmittel aus den warmen Tälern zugeführt werden, da sie selbst nur Kohlarten und vortrefflichen Salat erzielen. Wie in jeder peruanischen Bergstadt treibt Langeweile in diesen hohen Einöden die reichere, aber deshalb nicht gebildetere Menschenklasse zu sehr gefahrvollem Karten- und Würfelspiel. Schnell gewonnener Reichtum wird noch schneller eingebüßt. Der enge Weg von Micuipampa nach der alten Inka-Stadt Cajamarca ist selbst für die Maultiere schwierig. Er führte uns 5 bis 6 Stunden lang durch eine Reihe von Paramos, in denen man fast ununterbrochen der Wut der Stürme und jenem scharfkantigen Hagel, welcher dem Rücken der Anden so eigentümlich ist, ausgesetzt bleibt. Wenn man endlich die letzte jener Bergwildnisse, den Paramo de Yanaguanga, erreicht hat, so blickt man umso freudiger in das fruchtbare Tal von Cajamarca hinab. Es ist ein reizender Anblick, denn das Tal, von einem Flüsschen durchschlängelt, bildet eine Hochebene von ovaler Form und 6 bis 7 Quadratmeilen Flächeninhalt. Der Boden ist von der herrlichsten Fruchtbarkeit, voll Ackerfeld und Gartenbau, mit Alleen von Weiden, von großblütigen weißen und gelben Datura-Abarten, von Mimosen und den schönen Quinoir-Bäumen durchzogen. Von der Burg und dem Palaste des Atahualpa sind nur schwache Reste in der mit schönen Kirchen geschmückten Stadt übrig geblieben. Die Wut, in der man von Golddurst getrieben Mauern umstürzte und die Fundamente aller Wohnungen unvorsichtig schwächte, hat die Zerstörung beschleunigt. Man zeigte uns im Felsen ausgehauene Treppen und das sogenannte Fußbad des Inka. Ein solches Fußwaschen des Herrschers war von lästigen Hofzeremonien begleitet. Nach einem uralten Hofzeremoniell spuckte Atahualpa nie auf den Boden, sondern nur in die Hand einer der vornehmsten Damen seiner Umgebung. Man zeigt in dem Hauptgebäude noch das Zimmer, in welchem der unglückliche Atahualpa vom Monat November 1532 an 9 Monate lang gefangen gehalten wurde. Man zeigt auch den Reisenden die Mauer, an der er das Zeichen machte, bis zu welcher Höhe er das Zimmer mit Gold füllen wollte, wenn man ihn freiließe. In der Kapelle des Stadtgefängnisses, das, wie ich schon oben erwähnte, auf den Ruinen des Inka-Palastes gebaut ist, wird Leichtgläubigen mit Schaudern der Stein gezeigt, auf dem unauslöschliche Blutflecke zu sehen sind. Eine genaue Untersuchung durch Abschlagen wird nicht gestattet. Unbestreitbar ist es und durch viele Augenzeugen bewährt, dass der betrogene Inka sich willig unter dem Namen Juan de Atahualpa von seinem schändlichen, fanatischen Verfolger, dem Dominikanermönch Vicente de Valverde, taufen ließ, um nicht lebendig verbrannt zu werden. Strangulation machte seinem Leben ein Ende, öffentlich unter freiem Himmel. In den traurigen architektonischen Resten dahingeschwundener alter Herrlichkeit wohnen in Cajamarca Abkömmlinge des Monarchen. Es ist die Familie des indianischen Kaziken Astorpilco. Sie lebt in großer Dürftigkeit, doch genügsam, ohne Klage, voll Ergebung in ein hartes, unverschuldetes Verhängnis. Ihre Abkunft von Atahualpa durch die weibliche Linie wird in Cajamarca nirgends geleugnet, aber Spuren des Bartes deuten vielleicht auf einige Vermischung mit spanischem Blut. Der Sohn des Kaziken Astorpilco, ein freundlicher junger Mensch von 17 Jahren, der mich durch die Ruinen seiner Heimat des alten Palastes begleitete, hatte in großer Dürftigkeit seine Einbildungskraft mit Bildern angefüllt von der unterirdischen Herrlichkeit und den Goldschätzen, welche die Schutthaufen bedecken, auf denen wir wandelten. Er erzählte, wie einer seiner Altväter einst der Gattin die Augen verbunden und sie durch viele Irrgänge, die in den Felsen ausgehauen waren, in den unterirdischen Garten des Inka hinabgeführt habe. Die Frau sah dort kunstreich nachgebildet im reinsten Golde Bäume mit Laub und Früchten, Vögel auf den Zweigen sitzend und den vielgesuchten goldenen Tragsessel des Atahualpa. Der Mann gebot seiner Frau, nichts von diesem Zauberwerke zu berühren, weil die längst verkündigte Zeit, die Wiederherstellung des Inka-Reichs, noch nicht gekommen sei. Wer früher sich davon aneigne, müsse sterben in derselben Nacht. Solche goldenen Träume und Fantasien des Knaben gründeten sich auf Erinnerungen und Tradition der Vorzeit. Die krankhafte Zuversicht, mit welcher der junge Astorpilco aussprach, dass unter mir ein großblütiger Dattelbaum von Golddraht und Goldblech künstlich geformt den Ruhesitz des Inka mit seinen Zweigen bedecke, machte einen tiefen, aber trüben Eindruck auf mich. Luftbilder und Täuschung sind hier wiederum Trost für große Entbehrung und irdische Leiden. »Fühlest du und deine Eltern«, fragte ich den Knaben, »da ihr so fest an das Dasein dieser Gärten glaubt, nicht bisweilen eine Gelüste, in eurer Dürftigkeit nach den nahen Schätzen zu graben?« Die Antwort des Knaben war so einfach, so ganz der Ausdruck der stillen Resignation, welche der Rasse der Urbewohner des Landes eigentümlich ist, dass ich sie in meinem Tagebuch aufgezeichnet habe. Solch ein Gelüste kommt uns nicht, der Vater sagt, dass es sündlich wäre. Hätten wir die goldenen Zweige samt allen ihren goldenen Früchten, so würden die weißen Nachbarn uns hassen und schaden. Wir besitzen ein kleines Feld und guten Weizen. Das Verlangen, welches man nach dem Anblick gewisser Gegenstände hat, hängt gar nicht allein von ihrer Größe, von ihrer Schönheit oder Wichtigkeit ab. Es ist in jedem Menschen mit vielen zufälligen Eindrücken des Jugendalters, mit früher Vorliebe für individuelle Beschäftigungen, mit Hang nach der Ferne und einem bewegten Leben verwebt. Die Unwahrscheinlichkeit, einen Wunsch erfüllt zu sehen, gibt ihm dazu einen besonderen Reiz. Der Reisende genießt zum Voraus die Freude des Augenblicks, wo er das Sternbild des Kreuzes und die Magellanischen Wolken, die um den Südpol kreisen, wo er den Schnee des Chimborazo und die Rauchsäule der Vulkane von Quito, wo er ein Gebüsch baumartiger Farn, wo er den stillen Ozean zuerst erblicken wird. Tage der Erfüllung solcher Wünsche sind Lebensepochen von unverlöschlichem Eindruck, Gefühle erregend, deren Lebendigkeit keiner vernünftigen Rechtfertigung bedarf. Als wir auf dem schroffen Gebirgsrücken endlich den höchsten Punkt des Alto de Guangamarca erreicht hatten, erheiterte sich plötzlich das lang verschleierte Himmelsgewölbe. Ein scharfer Südwestwind verscheuchte den Nebel. Das tiefe Blau der dünnen Bergluft erschien zwischen den engen Reihen des höchsten und gefiederten Gewölkes. Der ganze westliche Abfall der Kordilleren bei Chorillos und Cascas mit ungeheuren Quarzblöcken von 3,80 bis 4,50 Metern Länge bedeckt, die Ebenen von Chal und Molinos bis zu dem Meeresufer bei Trujillo lagen wie in wunderbarer Nähe vor unseren Augen. Wir sahen nun zum ersten Male die Südsee, ansteigend in ihrer Unermesslichkeit gegen den mehr als geahnten Horizont.
Thank you.
Sie hörten Ansichten der Natur. Wolfgang Büttner liest Alexander von Humboldt aus den lateinamerikanischen Reiseberichten der Jahre 1799 bis 1804. Die Lesungen und noch viel mehr zur Reihe Mensch und Natur finden Sie auch online bei deutschlandfunk.de/Mensch und Natur.